Ja, siehe, ich mache alles neu. Kennt ihr diesen Satz? Das ist die Jahreslosung. Und ich bleib dabei und bleib da dran. Das beschäftigt mich wirklich lange. Noch nie hat mich eine Jahreslosung so beschäftigt wie diese. Und sie steht ja in Offenbarung 21, Vers 5. Das rauschst du? Okay. Und ich will den Textzusammenhang ein Stück lesen, damit wir wissen, wo das steht. Ich meine, wer die Bibel kennt, der weiß, wo steht, aber ich lese es uns nochmal vor. Ab 20, Vers 15. Moment. 20, 11, sorry, oh. Ja. Jens, das rauscht irgendwie. Nee, ist noch. Nur in dem, ne? In dem Lautsprecher. Ja, und dann? Ist trotzdem. Aber es rauscht trotzdem. Na gut. Bin ich nicht zu verstehen übers Mikro, oder? Gut. Also Offenbarung 20 ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, und der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist ein Text, den man nicht oft hört. Das ist der erste Teil, den ich gelesen habe. Und das sind erschreckende Worte. Das steht da. Jesus sagt das ja nicht, um uns eine Diskussionsgrundlage zu geben oder damit wir anfangen zu streiten, ob das wohl stimmt oder nicht. Sondern er zeigt, wie es ist. Allein der Bericht ist schon schlimm genug. Die Wirklichkeit ist nochmal anders. Aber es steht hier. Auch das ist uns gezeigt, der Gemeinde und auch der Welt. Was kommt? Ich hatte schon mehrmals auch gesagt, der alte SPD-Politiker, Vogel, keine Ahnung, ein ganz bekannter ehemaliger Bürgermeister von Hamburg, ich habe den Namen wieder, nee, nicht. Also, ja, er sagte im Alter, als er gefragt wurde, ich denke von Peter Hane, was ist das wichtigste Ereignis im Leben, da sagte er, der wichtigste Termin im Leben eines Menschen ist das jüngste Gericht. Das ist der wichtigste Termin, auf den auf den diese Welt zugeht. Nicht die Gemeinde. Es ist das Weltgericht, es ist nicht die Gemeinde. Nicht die, die sich Jesus anvertraut haben, ihm nachfolgen. Sie kommen nicht in dieses Weltgericht. Und danach geht's weiter. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er selbst wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, Und Gott selbst mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Wenn man diesen Bericht liest, diesen Abschnitt in seiner Gesamtheit, dann muss ich an Lukas 16 denken, die Geschichte von dem Reichen und Lazarus, ihr kennt sie, die beide gestorben sind. Der Reiche in Freuden alle Tage seines Lebens, das war das Vorzeigeleben. Christ oder nicht Christ konnte sich an dem orientieren. Erfolgreich, reich, es hat alles gestimmt, der hatte keine Sorgen, auch keine gesundheitlichen Probleme wohl, aber sterben musste er auch mal. Und dann der Lazarus, der vor der Tür des Reichen hauste, im Müllhaufen nach Essen suchte. Die Hunde leckten seine Wunden, weil er konnte keinen Arzt bezahlen. Salbe hatte der nicht. Und beide sterben. Der eine wacht in der Hölle auf, im Hades, in der Qual heißt es. Das sagt Jesus. Und das war eine Geschichte, die hat man damals verstanden. Das waren bekannte Leute. Lazarus war bekannt. Und der Reiche wird nicht den Namen genannt. Aber das konnte man wohl zusammenbringen. Und Lazarus liegt im Schoß von Abraham und wird getröstet. Der Trost Gottes ist nicht nur so ein Schnipp, Hand auflegen, alles heil, war alles gut, alles vergessen. So wie Leid und Bitterkeit und schwere Erfahrungen Spuren in unserem Leben hinterlassen, je älter, desto mehr, so braucht es auch eine Heilung. Eine heilende Erfahrung. Abraham hat dem Lazarus nicht die Hand aufgelegt, so du bist geheilt, alles vergessen, alles gut. Nein, er lag da an seinem Schoß, ich weiß nicht, wie lange das geht. Und so ähnlich steht das ja hier. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, Tod, Leid und Geschrei wird nicht mehr sein. Das ist ein Heilungsprozess. Ich staune ja, ich meine, ich bin jetzt 45 Jahre Christ und habe die Bibel, weiß ich, wie viel Dutzende Male schon durchgelesen und auch diesen Text gelesen. Ich liebe die Offenbarung. Ich bin ja durch die Offenbarung zum Glauben gekommen. Ich fing an, die Offenbarung zu lesen und wurde Christ. Das ist verrückt, aber es war so. Und ich liebe sie und auch den Daniel, das Buch. Und es ist erstaunlich, was man da immer wieder findet, wenn man meint, man kennt es ja schon. Einmal, hier geht es darum, alles neu zu machen. Und was dieser Text zeigt, es gibt ein Weltgericht. Diese Welt, die gesamte Welt, geht nicht auf, also wir gehen nicht auf irgendwelche kurzen Ereignisse, die wir vielleicht in der Zukunft sehen, die nächste Wahl, wann ist der Krieg da unten im Nahen Osten zu Ende, wann ist der Ukraine-Krieg zu Ende. Das ist nicht die Ereignisse, sondern das Weltgericht. Ob Deutscher oder Russe oder Iraner oder Israeli oder welches Volk auch immer, jeder Mensch wird eines Tages vor Gott stehen, so oder so. Im Himmel oder in der Hölle, das mag man heute nicht, das hört man nicht gerne, das wird auch noch kaum gesagt. Das sind aber die Fakten, von denen Jesus spricht, und zwar sehr viel und oft. Nicht um uns mit Angst in die Gemeinde zu treiben, sondern zu sagen, Mensch, so ist es. So wird's kommen. Weltgericht oder neuer Himmel, neue Erde. Warum sagt Jesus das? Um uns deutlich zu machen, wie wichtig die Erlösung ist, wie wichtig es ist, uns ihm anzuvertrauen, Vergebung zu haben, wiedergeboren zu sein. Denn letztendlich sagt er jedem Menschen, ich will dich damit haben, da oben. Da, nicht da. Jeden Menschen. Aber warum gibt's das Weltgericht? Weil ein Teil der Welt einfach mit Gott nichts am Hut hat. Der Reiche in Lukas 16 hatte mit Gott nichts am Hut. Das war sein Problem. Alles andere passte. Vorzeigemensch. Erfolgreiches Leben, liest Lukas 16, da steht's. Alle Tage Freuden. Da passte die Kreuzfahrt und ich weiß, dieses Ferienhaus sonst wo und sonst was man alles hatte, geht alles. Aber ein Punkt war mit Gott nichts am Hut. Lazarus war arm, dem ging es nicht gut. Er vertraute Jesus. Für mich ist das der größte Gläubige. Also wenn im Leben, wenn ich nichts mehr hätte, im Müll, in den Mülltonnen nach Essen suchen müsste, die Hunde mir die Wunden lecken und sehe, wie alle anderen leben, könntest du dann noch glauben? Würdest du noch glauben? Lazarus glaubte und er befand sich dann im Himmel wieder. Das Paradies auf Erden wollen wir alle machen, alle Politiker. Das haben die Kommunisten versprochen, das versprechen unsere Politiker und es fährt letztendlich alles an die Wand, weil Paradies auf Erden stellen wir uns ja so vor, ich nenne das jetzt mal so rein menschlich, Herr, bitte schenk mir doch, dass ich nicht altern muss. Wie wär's? Irmel. Springst die 28. Wäre nicht schlecht, oder? Hätte ich auch nichts dagegen. Herr, gib, dass ich nicht altern muss. Daran wird ja gearbeitet. So, gewisse Leute wollen ja das Leben ewig machen. Gib mir eine glückliche Ehe, glückliche Kinder, eine Arbeit, die mir gefällt, auf der ich nicht zu viel arbeiten muss und die ich immer gerne mache, einen guten Chef und Kollegen. Genügend Geld, viel Geld, beständige Gesundheit, ein Haus mit Garten, gutes Wetter, niedrige Preise beim Einkaufen und vielleicht mit anderen Schwerpunkten könnte man auch andere Dinge formulieren. Das ist doch ein glückliches Leben, das ist Paradies. Warum schreien wir so sehr in Deutschland wegen dem Krieg da unten? Wegen der Straße von Hormus, weil wir viel Geld zahlen müssen für den Diesel. Aber was die Menschen da unten durchleiden und was die Bevölkerung im Iran durchleidet durch dieses Regime, ist uns gar nicht bewusst. Wir meckern nur, weil wir mehr Sprit bezahlen müssen. Natürlich gefällt mir auch nicht. Mal guckt. Das ist nichts mit Paradies auf Erden und keine Politik wird's hinkriegen. Warum? Was ist mit Feigheit, mit Unglauben? Nicht Gott wahrhaben wollen. Nicht können. Nicht wollen. Frevel, Mord, Hurerei, Zauberei, Götzendienst, Lügen, Verdrehung. Ich hörte heute Morgen noch so ein kurzes Statement von unserem Bundeskanzler Merz. Es ist ja gewaltig, wie er auftreten kann mit der hat ja Ahnung, wie man Leute auch fängt. Er meint, ja, dieser Krieg da unten, was mir so aufgefallen ist und was ich in den letzten Tagen durchdacht habe, der sollte nur ein paar Tage dauern. Und jetzt geht das schon 2 Jahre, also mit Gazastreifen und der gesamte Konflikt, nicht nur Iran. Und natürlich ein großer Lacher in der Runde. Das klingt ja schlau und gut und intelligent. Und ich dachte, lieber Bundeskanzler Merz, seit 4 Jahren wird der Ukraine-Krieg geführt und du machst mit und erzählst, mit Putin kann man nicht reden und mit der AfD kann man auch nicht reden. Aber von den Israelis verlangst du, dass sie mit der Hamas, die Israel auslöschen wollen, Diplomatie führen wollen, Gespräche. Das ist ja die Forderung. Man muss Gespräche führen mit einer Regierung im Iran, die zwischen 30 und 50.000 Menschen abgeschlachtet hat. Das wird nicht notiert, das wird nicht zur Kenntnis genommen. Aber die 36 Tote in Butscha in Ukraine, das wurde ja monatelang hochgespült. Und der Putin ist ja ein ganz böser. Da, versteht ihr, ich will das nicht vergleichen, sagen, das eine ist nicht so schlimm wie das andere. Aber was ist das für ein Stil? Das kann keinen Frieden geben. Das ist das Problem, was da ist, und deshalb wird es auch dieses Weltgericht geben, weil die Welt Gott nicht will. Das ist alles. Weil sie das Angebot seiner Liebe nicht will. Aber die Frage, die mich auch hier beschäftigt hat, was ist eigentlich Teil des neuen Himmels und der neuen Erde? Und das sollen heute die Hauptpunkte sein. Der erste Punkt: Es ist ungetrübte Gemeinschaft mit Gott selbst und Jesus Christus. Religion ist ja das eine. Paulus war ja ein ganz religiöser Mensch und der hatte keine Mühe, x Christen umzubringen, zu foltern und umzubringen aufgrund von Religion. Und es gibt viele Religionen und Religionsgemeinschaften führen Kriege. Nirgendwo werden so viele Christen verfolgt und abgeschlachtet wie durch den Islam. Das ist ein Fakt. Das ist eine Tatsache. Und das geschieht auch durch Buddhisten und andere. Religion ist furchtbar. Auch die christliche Religion als Religion ist eine furchtbare, siehe Mittelalter. Stimmt. Aber als der Paulus, als Saulus Jesus begegnete, da legte er die Religion ab. Er sagt, das, was ich vorher, worauf ich so stolz war, was ich geleistet habe, ist mir nichts wert. In Anbetracht der Beziehung zu Jesus Christus. Jesus war ihm begegnet. Gott war ihm begegnet. Und das hat sein Leben geprägt. Ein Daniel, der lebte in Babylon, in der Fremde, in schwieriger Zeit. Israel war komplett zerstört, gab's nicht mehr, nur noch das Land, aber nicht mehr die Nation. Und er lebte mit Gott. Warum? Weil er Gott erlebte. Und im neuen Himmel und in der neuen Erde ist das Kennzeichen, eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott selbst und mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Und das dürfen wir ja hier schon erleben. Das ist, was Gott sich wünscht. Als Adam und Eva im Garten sündigten, da kam Gott zu ihnen. Und wir wissen, können daraus schließen, dass Gott immer wieder zu ihnen kam und mit ihnen Gemeinschaft hatte. Und so möchte auch der Herr mit uns Gemeinschaft haben, jeden Tag neu in unserem Leben, da wo wir sind. Und das ist das Größte. Das ist das Erste. Ich weiß nicht, ob euch das berührt, nicht berührt schon. Ich erinnere mich an eine Situation, da es war in der ersten Gemeinde, wo ich war, und ein Bruder hat mich sowas von angegriffen und kritisiert, ich weiß nicht aus welchen Gründen, es war furchtbar. Und wir haben auf dem Gemeindeneubau gearbeitet. Er war der Bauleiter. Und ich habe da mitgeholfen, Gemeindebaustelle. Und er hat mich so schlecht, und nicht nur mich, auch andere. Er ist auch nicht mehr, irgendwann flog er auch raus. Also konnte einem richtig zusetzen. Und ich weiß noch, wie ich da im Gemeindegebäude stand und sagte, Herr Jesus, wenn ich nicht wüsste, dass du lebst, wenn ich nicht Gemeinschaft mit dir hätte, würde ich im Glauben nichts mehr zu tun haben wollen. Das war in den ersten 2 Jahren als Christ. Gemeinde kann einen ganz schön zusetzen. Oder Einzelne in der Gemeinde. Wir alle wissen das. Es ist die Gemeinschaft mit Jesus. Es ist das ihn erlebt haben, diese Liebe erlebt haben. Das, daran sich zu erinnern. Das ist es, wonach unsere Sehnsucht ist. Gemeinschaft mit Gott. Das brauchen wir. Das hat ein Daniel durchgetragen. Das trägt auch uns durch. Das Wissen um christliche Richtigkeiten in unserer Gesellschaft hält einen nicht mehr. Die liberale Theologie, die die biblische Wahrheiten angreift, ist so schlau und so klug, da wirst du über den Tisch gezogen, du kriegst gar nicht mit, wenn du nicht fest gegründet bist in der Beziehung zu Jesus und sagst, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und das glaube ich. Der zweite Punkt, ich hatte schon mit erwähnt, in dem neuen Himmel und in der neuen Erde ist umfassende Heilung und Trost. Es gibt keine Krankheit mehr, es gibt keinen Tod mehr. Ist das gut? Ach, das hätte man doch hier schon gerne, oder? Ich sag das. Das können wir hier ein Stück erleben. Mit dem Unterschied, bei allem, was wir an Heilung, an Trost hier erleben, und das ist nicht wenig, bleibt es doch, dass wir in einer Welt leben, wo es Leid, Geschrei und Schmerz gibt und tägliche Erfahrung ist, oder? Wer von euch kommt nicht, von denen die älter sind, kommt nicht täglich, hat nicht täglich diese Erfahrung mit der körperlichen Begrenztheit, oder? Hat jemand das nicht? Jeden Tag. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und Paulus sagt im 2. Korinther 1, Abvers 3, 3 und 4, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Leid ist ein Teil dieser Welt. Und wir können es nicht ganz vermeiden. Aber Jesus begegnet uns im Leid, tröstet uns und lässt es uns zu einer Erfahrung werden, die uns ihm näher bringt. Ich denke an die Weinberge an der Mosel. Die Weinstöcke an der Mosel stehen in Steinen, nicht in Erde. Das ist Schiefer und Gestein ist das. Auf unserer Radtour, ich weiß noch, wir haben den ersten Tag, sah ich das, ich war geschockt, habe gedacht, was geht denn, was ist das da? Ich musste anhalten, bin hingegangen, habe gedacht, was ist denn, die stehen ja in Stein, du siehst keine Erde. In Stein eingepflanzt. Und Gott zeigte mir etwas. Die Steine in deinem Leben, die Widerstände, die Hindernisse, das, was dich angreift. Steine, Steine im Weg. Will man nicht. Ja, du lebst auch im Leben in Steinen. Aber wenn du deine Wurzeln, wenn du die Steine zum Anlass nimmst, dich in mir zu verwurzeln und deine Wurzeln tiefer zu graben in mir, dann werden sie dir zum Halt. Dann werden sie dir zum Halt. Versteht ihr das? Die Steine halten die Pflanzen. Warum? Weil die Pflanzen sich wurzeln. Wurzeln und wurzeln immer tiefer. Und dadurch werden die Steine ihnen zu Halt. Steine im Leben, Widerstände, werden uns zum Segen, wenn wir den Herrn mit reinnehmen. Das war für mich keine gute Botschaft dort an der Mosel. Ich wollte es gar nicht hören, weil ich gedacht habe, Herr, nicht so viele Steine im Leben, mehr Sandstrand. Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Hebräer 12, Vers 15. Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. In diesem Leben gehört die Bitterkeit dazu, nicht weil sie schön ist, sondern das ist ein Teil der gefallenen Schöpfung. Wir werden verletzt und wir verletzen auch. Wir werden verletzt und wir verletzen auch. Und das Ergebnis ist Bitterkeit. Und wer bitter ist, streut's. Gott verspricht uns nicht ein bitterfreies Leben und ein Leben ohne bittere Erfahrung. Er sieht diese bitteren Erfahrungen, die auch uns bitter machen. Bonhoeffer sagt, in mir ist es bitter. Sagt Bonhoeffer. Aber bei dir ist das Licht. Gott verspricht uns nicht ein Leben ohne solche Erfahrungen. Er will kein Leid. Aber es ist Teil des Lebens hier. Aber er gibt uns Gnade, das Heilmittel. Damit wir in dieser Zeit und in dieser Welt durchhalten und eben nicht verbittert werden, von bitter zu verbittert, sondern wieder frei werden können. Ich bin dankbar dafür. Ich wäre nicht mehr im Glauben, ich wäre auch nicht mehr in der Gemeinde. Definitiv nicht. Gab genug zum Ärgern. Muss gar nicht in die Gesellschaft gucken. Da auch. Überall. Weiß ich. Das Dritte, das Leben im neuen Himmel und in der neuen Erde wird ein Leben in Lobpreis und Anbetung sein. Manche sagen ja, oh nee, in den Himmel will ich nicht, das ist ja langweilig, da muss ich die ganze Zeit singen. Ich bin sicher, dass das nicht langweilig wird. Also jedes Mal, ich spiele ja Gitarre, wisst ihr ja. Ich spiele bei den Rangern Gitarre und hier und zu Hause ganz selten. Und ich denke eigentlich, jeden Tag müsste ich mit der Gitarre ein Lied spielen, ein Lobpreislied. Ich krieg's nicht hin, es ist immer so viel zu tun, oder? Ich muss richtig dran erinnert werden, es ist furchtbar. Weil jedes Mal, wenn ich hier singe, bei euch oder bei den Rangern in Kallis, das ist so schön, dass ich denke, ich müsste öfters Gitarre spielen und mal ein Liedchen singen. Und nicht so viel wehklagen. Dort wird es ein Leben in Lobpreis und Anbetung sein. Das zeigt die Offenbarung. Die Offenbarung zeigt nicht nur Gerichte. Sie zeigt viel Lobpreis und Anbetung am Throne Gottes. Gott sagt, hört, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Psalm 50, Vers 14, Psalm 50, Vers 23, wer Dank opfert, der preist mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Gott zwingt uns nicht zum Dank. Aber er gibt uns eine Möglichkeit zu begreifen, was das ist. Wenn ich das lese in der Bibel, man liest nicht viel, dass Jesus so viel im Lobpreis war. Aber vor der Kreuzigung steht was von Lobgesang. Bis heute stolper ich daher wieder. Wie ist denn das möglich? Er weiß, er geht bald ans Kreuz. Nicht nur erschossen irgendwie, er hängt, sondern ans Kreuz und dann der Lobgesang. Gott ist unser Dank wert. Gott ist Dank wert. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Denk an die Steine wieder. Ich sag's nicht euch, nur ich sag's mir. Herr, hilf, mehr Sand, nicht so viele Steine, aber wer Dank opfert, der preist mich und das ist der Weg, dass ich ihm das Heil zeige, das Heil Gottes. Wenn Gott alle Dinge dir und mir zum Besten werden lässt, und jetzt mach mal Doppelpunkt, alle Dinge, und dann fang an aufzuzählen, alle Dinge deines Lebens. Nicht nur die guten, auch die schlechten. Und hinter jedem schlechten Punkt, danke Herr, dass du mir das zum Besten werden lässt. Ich habe es noch nie so gemacht, aber so schriftlich. Aber das ist doch Hammer, oder? Wer kann denn das sagen? Also wenn mir ein Politiker sagt zur nächsten Wahl, bei mir wird alles besser, der ist schon mal abgewählt. Das glaube ich sowieso nicht. Weil ich weiß, wie wir Menschen sind von der Bibel her. Und das wird auch zu kurz greifen. Man sollte nicht zu viel versprechen. Aber Gott kann es. Wer Dank opfert, der preist nicht. Hier steht nicht, wer Dank heuchelt, wer so tut. Nein, wer Dank opfert, wer im Angesicht von Tatsachen, die überhaupt nicht dankenswert sind, sich entscheidet, Gott, ich will dir trotzdem danken. Da heißt es hier, der preist mich. Und da ist der Weg. Suchst du den Weg? Brauchst du einen Weg? Da, sagt Gott, ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Da kommt Heil zurück. Die Wurzel tiefer um die Steine, ins Gestein rein, bis zu den Erdschichten. Wie heißt der Wein an der Mosel? Was? Riesling. Der Riesling. Das ist der Riesling, der wächst da. Sehr für alte Leute wohl, der Weißwein da. Ich habe eine Winzerin gefragt. Frau eines, der hat einen Weinberg. Ich habe aber, sagen Sie mir, aber welches ist der bessere Wein? Weil da sind die meisten Weinstöcke sind im Felsen, in den Steinen. Und da gibt es auch so ein paar Stellen, da stehen die Weinstöcke im Boden, fetter Boden, am Mosel unten so, flach. Ich habe sie gefragt, was ist denn der bessere Wein? Der im fetten Boden steht oder der in den Steinen? Ich ahnte schon, was die Antwort ist. Der in den Steinen, sagt sie. Der Riesling muss kämpfen. Der Riesling muss kämpfen. Ich vergesse nicht, wie sie das sagte, mit einer Leidenschaft. Und da holt er die schönsten Aromen und alles Mögliche hervor. Ja, wenn wir kämpfen, bekommt unser Leben Aroma, Geschmack. Wenn wir kämpfen und ihn finden, weil er gibt Geschmack, gewaltig. Wer Dank opfert, Paulus und Silas opferten Dank im Gefängnis. Und alle Türen gingen auf. Ja, meckern und motzen und beklagen schließt himmlische Türen. Wenn wir das doch mehr sehen würden, muss ich mir auch sagen. Der vierte Punkt, es wird im Himmel ein Leben in Versöhnung der Völker geben. Da wurde ich hellhörig, als ich das las und mir vor Augen führte. Die Schönheit der Völker wird sichtbar werden. In Offenbarung 21 und auch 22 gibt es Stellen dazu. Offenbarung 22, 1 und 2. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Früchte. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Zur Heilung der Völker. Das ist ein Heilprozess, der abläuft im Himmel. Die Völker werden geheilt, versöhnt. Wenn ich unsere Zeit sehe, heute will man die Völker abschaffen. Nationalstaatlichkeit wird in der EU im Allgemeinen mit Nationalsozialismus gleichgesetzt. Das ist Quatsch. Ich freue mich, ein Deutscher zu sein und bin traurig über mein Land. Sehr traurig und bin davon überzeugt, dass Deutschland einem harten Gericht Gottes entgegengeht. Wir werden einem harten Gericht entgegengehen, unsere deutsche Nation. Noch schlimmer wie andere, denn wir treten ja noch besserwisserisch auf in der Welt als andere. Wertebasiert. So müssen wir es machen. Aber ich bin gerne Deutscher. Wir Deutschen haben von Gott die Fähigkeit zur Leitung bekommen. Ich bin auch Leiter. Ich bin das auch gerne. Ich bin da stolz, nicht stolz im falschen Sinne. Ich bin dankbar dafür. Da können wir etwas geben. Aber diese Leitungsfähigkeit ist nicht gegeben, um andere zu missbrauchen, wie wir es tun. In Deutschland und außerhalb Deutschlands. Durch unsere Wirtschaftsordnung. Zum Teil. Aber wir schaffen uns ja schon selbst. Aber auf jeden Fall, die Völker, das ist ja was Schwieriges. Nationalstaatlichkeit will man heute abschaffen. Man will alles global lösen. EU, am besten eine Regierung in Brüssel oder Straßburg, wahrscheinlich Brüssel. Und weltweit ist es die UN. Die UN will ja auch global alles lösen. Wie heißt die Gesundheits-WHO? Die möchte allen Staaten vorschreiben, was sie machen sollen. Also globale Lösungen. Die Völker. Wenn man die Völkergeschichte anschaut, dann hat es in der Völkergeschichte beeindruckende Spuren gegeben und gibt es. Von Größe, Kreativität, Schönheit und Schaffenskraft, die ihresgleichen sucht. Auch was wir heute technisch können, ist beeindruckend, oder? Das ist ja nicht nur schlecht. Das ist ja richtig genial. Auf der anderen Seite ist die Menschheitsgeschichte gekennzeichnet von einer Blutspur, die so schrecklich ist, dass man sie nicht wahrhaben will. Wir sehen es auch heute. Gottes Urteil über die ganze Welt. Und das sagt er nicht nur uns allen, den normalen Menschen, das sagt auch einem Bundeskanzler Merz und Putin und Trump und Netanyahu und dem Iranischen und allen, ohne Unterschied. Alle sind Sünder, schuldig geworden, haben den Ruhm und die Größe und die Ehre, die ich ihnen gegeben habe, verloren, haben sich von mir entfremdet, sind zu Feinden geworden und anstatt einander aneinander zum Segen zu sein, entbrannt in Streit und Krieg und dabei mit immer raffinierteren Waffen sich umzubringen. Das ist Gottes Urteil. Und Gott sagt, dem werde ich ein Ende machen. Das ist Weltgericht. Aber die Völker werden geheilt. Ich freue mich drüber. Also ich weiß noch ganz genau, als wir nach Litauen fuhren, wir fuhren ja immer durch Polen. Und das war immer ganz schwierig, weil an der polnischen Grenze, hat man einen Handzettel gekriegt, so ein Schnipsel, so ein Papierschnipsel. Und da mussten 5 Stempel drauf sein, in der richtigen Reihenfolge. Und wenn die nicht da richtig drauf waren, du musstest an 5 Stellen, dann musstest du wieder zurück an Anfang. Da hat ja alles kontrolliert. Deutsch-polnische Grenze und die polnisch-litauische genau dasselbe. Und dann kam Polen in die EU, ich weiß es noch ganz genau, und dann Schengen-Abkommen, also keine Grenzkontrollen mehr. Und wir fuhren das erste Mal in Berlin, also Frankfurt-Oder, über die Grenze und es war nichts, keine Grenze, nichts. Wir fuhren durch. Ich war geschockt, ich habe gedacht, was ist denn hier los? Da stimmt doch was nicht, das ist doch nicht normal. Das kann nicht sein. Ich finde Grenzen gut. Kontrollen sind wichtig. Unsere Haustür ist eine Grenze. Ich sage immer wieder, wenn meine Nachbarn alle die Haustür sperrangelweit aufstehen lassen würden, Tag und Nacht, in der ganzen Stadt, ich würde denken, was ist denn jetzt los? Da stimmt doch was nicht. Würdest du das machen? Niemals. Im Himmel wird es Völker geben. Und das ist gut so. Und da wird nicht die militärische Macht der Völker eine Rolle spielen. Die gibt's nicht mehr. Sondern die Schönheit. Wir Deutschen haben Schönes. Das darf man mal sagen. Ohne sich schlecht fühlen zu müssen. Und das ist auch gut so. Ich freue mich, wenn ich andere Nationen sehe. Ich freue mich auch in Litauen, wenn ich die Menschen sehe. Die haben auch ihre Kultur. Schön. Oder die Finnen. Oder wen auch immer. Die Chinesen, die Russen. Tolle Menschen. Darf man sagen. Wird es dort geben. Soweit diese Punkte. Ungebrochene Gemeinschaft mit Gott. Im Himmel in vollkommener Weise, die wir hier schon erleben dürfen. Trost und Heilung. Es wird Völker geben. Anbetung wird es geben. Lobpreis geben. Es wird himmlisch sein. Und ich will abschließen mit Folgendem. Wenn wir das wissen und weil wir das wissen, wollen wir uns vorbereiten. Das sagt Paulus auch. Darauf hinleben. Mit diesem Ziel. Und weil wir das wissen, wollen wir Menschen einladen, dass sie doch zu Jesus finden. Auch nächsten Samstag. Nur durch Bibellesen. Auch wenn da noch ein paar fehlen, dann lesen wir halt ein bisschen mehr. Aber das soll ja nicht zu unserer Selbstdarstellung sein, sondern es soll dazu sein, wir wollen die Bibel lesen von 8 bis 13 Uhr in der Marktzeit auch hier vorne, damit Menschen etwas vom Wort Gottes hören, denn Ostern, Karfreitag und der Auferstehungstag sind das zentralste und wichtigste Ereignis. Unser Sohn ist in Urlaub gefahren, habe ich gesagt, Johannes, und wenn dann Ostern ist, dann lest er mit den Kindern, dann lest er dort, wo er seid, die Ostergeschichte, also das, was die Bibel sagt über Karfreitag und die Auferstehung. Man hat nochmal dazu gesagt, das ist das Wichtigste. Ohne Jesus am Kreuz und die Auferstehung gäbe es uns nicht. Gäbe es kein Leben. Das Leben wäre fertig. Die Welt wäre fertig. Das sehen wir nicht. Das sieht auch unsere Welt nicht. Aber es ist so. Das ist die Tatsache. Wir leben, weil Jesus will, dass wir leben. Mit ihm und auch hier. Jeder Mensch in dieser Welt lebt nur, weil er das will. Wenn Gott sagt, nein, Schluss, fertig, dann wäre Schluss. Dann kann einer noch so viel demokratisch abstimmen, wie er will. Funktioniert nicht, es ist Gott. Aber Gott zwingt sich nicht auf, er lädt ein. Und das wollen wir auch tun hier auf diesem Platz. Durch das Bibellesen Menschen einladen, dass sie sich Gedanken machen und auf den Weg machen zu diesem Herrn, der uns das verspricht. Amen. Ich will beten. Herr Jesus, danke für dein Wort, das du uns gegeben hast, für die Verheißung in der Offenbarung, für diese Zusagen, die du machst, in Gericht, aber auch in Gnade, im neuen Himmel und in der neuen Erde, mit all dem, was dort sein wird. Hilf uns, uns so zu leben, dass wir vorbereitet sind. Hilf uns, den Weg zu erkennen, den du uns führen möchtest, jeden Einzelnen persönlich, bis zum Ziel. Und hilf uns, Herr, dass wir Menschen einladen, dass wir das nicht vergessen. Sie alle hast du im Blick und für alle bist du gestorben. Amen.